Ich lese die Auferstehungsgeschichte nach dem Evangelisten Lukas. Lukas 24, die Verse 1 bis 12. Hier wird uns berichtet, wie das im Einzelnen abgelaufen ist, wie Menschen das erlebt haben. An dem ersten Wochentag aber, ganz in der Frühe, kamen sie zu der Gruft und brachten die wohlriechenden Öle, die sie bereitet hatten. Damit sind die Frauen gemeint, die Jesus begleitet haben. Sie fanden aber den Stein von der Gruft weggewälzt. Das war ja die Frage, wer wälzt uns den Stein von dem Grab weg? Aber er war bereits weggewälzt. Und als sie hineingingen, fanden sie den Leib des Herrn Jesus nicht. Und es geschah, als sie darüber in Verlegenheit waren, siehe, da standen zwei Männer in strahlendem Gewand bei ihnen. Als sie aber von Furcht erfüllt wurden und das Gesicht zur Erde neigten, sprachen sie zu ihnen: Was sucht ihr den Lebendigen unter den Toten? Er ist nicht hier. Er kann gar nicht hier sein, sondern er ist auferweckt worden. Gedenkt daran, wie er zu euch geredet hat, als er noch in Galiläa war, indem er sagte: Der Sohn des Menschen muss in die Hände sündiger Menschen überliefert und gekreuzigt werden und am dritten Tag auferstehen. Und sie gedachten an seine Worte. Und sie kehrten von der Gruft zurück und verkündigten dies alles den Elfen und den übrigen allen. Es waren aber die Maria Magdalena und Johanna und Maria, des Jakobus Mutter, und die übrigen mit ihnen. Sie sagten dies zu den Aposteln, und diese Reden schienen ihnen wie Geschwätz, und sie glaubten ihnen nicht. Petrus aber stand auf und lief zur Gruft, und als er sich hineinbeugt, sieht er nur die leinenen Tücher, und er ging nach Hause und wunderte sich über das, was geschehen war.
Ich grüße auch die Leute in Wilgersdorf, zum Beispiel, die sehe ich gerade so. Ja, sehen ganz gut aus. Schön, dass ihr auch dabei seid und all die anderen, die sonst auch an den Bildschirmen sind und am Telefon. Schön, dass ihr da seid. Ich grüße auch die Besucher, die heute besonders da sind. Das ist schön, da freue ich mich auch drüber. Also wir haben viel Grund zur Freude heute, aber besonders, weil wir Ostern haben, weil Jesus Christus auferstanden ist. Ich denke, die meisten von uns, ich weiß nicht, ob alle, dafür kenne ich alle nicht so gut, aber die meisten von uns haben ja irgendwann in ihrem Leben Jesus Christus als ihren Erlöser und Herrn angenommen. Und Paulus sagt das einmal so im Römerbrief Kapitel 6, wir sind mit Christus gestorben, das ist Karfreitag, ne? Mit Christus gestorben und wir sind mit Christus auferstanden zu einem neuen Leben. Beides gehört zusammen und die Auferstehung Jesu und Ostern sagt und letztlich, dass Christen unbezwingbar sind. Das klingt groß, ne? Ich meine, wir kennen auch als Christen manche Nöte und Fragen und Dinge, die uns bewegen und Dinge, die uns manchmal über den Kopf wachsen. Aber letztlich ist es so, dass wir wissen dürfen, dass Christen unbezwingbar sind. Das werden wir gleich noch auch genauer hören, warum das so ist. Auferstehung. Gestern bekam ich einen Anruf aus unserer Verwandtschaft, aus meiner Verwandtschaft, die ja in der Regel weit weg wohnt. Meine Mutter kommt ja aus Bayern und die Verwandtschaft wohnt größtenteils auch dort oder wohnte dort. Gestern kam die Nachricht, dass mein letzter lebender Onkel mit 95 Jahren gestorben war. Er ist an Karfreitag gestorben. 95 Jahre alt ist er geworden. Vielleicht so, ist ja eigentlich für euch gar nicht so wichtig, aber meine Mutter hatte noch drei Schwestern, haben alle geheiratet und alle sind jetzt mittlerweile verstorben. So sieht das aus. Und in dem Moment kam doch so ein Moment der Vergänglichkeit überall. Man kannte die ja alle. Die Onkels, die Tanten, die dort alle waren, die gelebt haben. Ich kann mich noch erinnern, als ich dort in Bayern war, dort, wo meine Mutter eben herkommt, dass wie sie dort am Tisch saßen und geredet haben, sich aufgeregt haben. Die konnten auch temperamentvoll sein da in Bayern. Und es war schon sehr beeindruckend. Und jetzt plötzlich keiner mehr da. Und jetzt sage ich mir, wie schön ist es, dass wir wissen dürfen, dass wir eine Auferstehungshoffnung haben dürfen. Auch der Tod kann uns nicht bezwingen. Auch Corona kann uns letztlich nicht bezwingen. Ich weiß nicht, ob ich mich vielleicht irgendwann noch anstecken werde. Keine Ahnung. Ja, irgendwann kommen ja die Impfungen jetzt auch auf uns zu. Aber vielleicht werde ich mich anstecken, vielleicht werde ich es auch nicht überleben. Aber ich bin unbezwingbar. Das hat ja damals im Römischen Reich mancher Herrscher auf die Palme gebracht. Sie haben die Christen verfolgt, sie haben die Christen in Stadien zusammengetrieben und dann vereinzelt hörte man, sie sangen, als sie zur Marterstelle gingen, als sie hingerichtet wurden. Ja, sag mal, was ist denn hier los? Die Christen überhaupt gar nicht kleiden. Die singen ja immer noch. Gut, wir werden nicht in jeder Not singen, bitte versteht das nicht falsch. Aber es wurde deutlich, die Leute machten klar, wir sind unbezwingbar. Wir haben ewiges Leben. Weil Jesus Christus auferstanden ist, haben wir ewiges Leben. Und darum soll es auch heute Morgen gehen. Ich muss auch meine Brille rausholen. Die ist beschlagen. Pustet mal in Wilgersdorf. Gut. Was bedeutet die Auferstehung Jesu für mich? Ich habe also heute ein Thema, der Ulrich hat ja schon die Auferstehungsgeschichte uns vor Augen geführt, vielen Dank dafür. Ich werde heute mehr thematisch einfach dieses Thema anpacken. Also was bedeutet die Auferstehung Jesu für mich? Ich will uns einfach froh stimmen, auch in dieser Zeit der Pandemie. Und was wir sonst alles so erleben in unserem persönlichen Dasein, ich sage mir auch, wenn ich jetzt so an meinen Onkel denke und an die Generation, eben an seine Generation, die haben den Krieg durchgemacht. Die haben ganz andere Dinge noch durchgemacht als Corona. Wir sind manchmal, oder meine Generation ist etwas verwöhnt. Immer alles aufwärts, immer alles schön und plötzlich kommt so ein blöder Virus dazwischen. Und irgendwie stört er einen doch bei den Abläufen. Hier Auferstehung. Ich möchte anknüpfen an ein Wort, das Roland gesagt hat. Ich suche ihn gerade, aber ich finde ihn gar nicht. Der ist mit den Kindern unterwegs, oder wo ist er, Roland? Bitte? Sonntagsschule, genau. Ja. Das ist schön. Würde ich auch gerne dabei sitzen, wenn der Roland die biblischen Geschichten erzählt. Das ist wirklich sehr, sehr schön bestimmt. Aber Roland hat uns ja am Karfreitag ein Wort mitgegeben. Und zwar zitiert er ein Wort von Erich Sauer aus dem Buch Der Triumph des Gekreuzigten. Erich Sauer war ja, wie Roland ja schon sagte, vor vielen Jahren Lehrer an der Bibelschule Wiedenest und besonders hat er sich mit Heilsgeschichte auseinandergesetzt, hat mehrere Bücher geschrieben, eins lautet eben der Triumph des Gekreuzigten und da sagte uns Roland am Freitag im Zitat von Erich Sauer, das Kreuz ist der Sieg, die Auferstehung ist der Triumph, so war's. Also das Kreuz ist der Sieg, Jesus ist für uns gestorben. Der Sünde ist Genüge getan. Sie ist gerichtet worden, oder Jesus ist gerichtet worden für unsere Sünde. Darum ist der Sünde Genüge getan. Es ist eben der Sold der Sünde, die Auszahlung. Das, was die Sünde auszahlt, ist eben wirklich zum Vollzug gekommen, indem Jesus gestorben ist. Und wir dürfen leben. Paulus macht deutlich, dass die Auferstehung Jesu genauso Heilsbedeutung hat wie das Kreuz Jesu. Ich zitiere hier ein Wort aus dem Römerbrief, Kapitel 4, Vers 25. Da heißt es nach der Luther-Übersetzung, ich zitiere gleich auch neue Genfer Übersetzung, da heißt es: Welcher ist um unserer Sünden willen dahingegeben, das Kreuz, und um unserer Rechtfertigung willen auferweckt. Also ans Kreuz gegeben, wegen unserer Sünden und wegen unserer Rechtfertigung auferweckt. Wir merken, wie hier das Kreuz und die Auferstehung zusammengehören. Wir können nicht sagen, das Kreuz ist wichtig und die Auferstehung ist nicht wichtig. Oder die Auferstehung ist wichtig und das Kreuz ist nicht wichtig. Sondern sie gehören beide zusammen. Kreuz und Auferstehung, auch im Heilsgeschehen. Nach der neuen Genfer Übersetzung heißt es, denn der Gott, ab 24b, Römer 4, ab 24b, denn der Gott, auf den wir unser Vertrauen setzen, hat Jesus, unseren Herrn, von den Toten auferweckt. Ihn, der wegen unserer Verfehlung zum Tode preisgegeben wurde und dessen Auferstehung uns den Freispruch bringt. Also, die Auferstehung Jesu bringt uns die Rechtfertigung vor Gott, oder man könnte auch sagen, vor Gott den Freispruch. Die Auferstehung Jesu heißt es hier. Paulus sagt das auch nochmal deutlich im 1. Korintherbrief, Kapitel 15, Vers 17. Und wenn Christus nicht auferstanden ist, ist euer Glaube eine Illusion. Die Schuld, die ihr durch eure Sünden auf euch geladen habt, liegt dann immer noch auf euch. Also die Auferstehung gehört dazu. Wäre Jesus nur am Kreuz gestorben, wäre gescheitert, oder so hätte man es zumindest sehen können. Aber er ist auferstanden. Der Tod Jesu, die Heilung durch den Tod Jesu und die Auferstehung, das Leben gehören zusammen. Ich habe versucht, ein Bild zu finden, wobei ich ja immer ein bisschen skeptisch bin bei Bildern, weil Bilder können nie theologische Wahrheiten begründen. Ja, ich kann nicht irgendein Bild nehmen und dann sagen, guck mal, das Bild sagt ja das und das und darum ist das so. Aber Bilder können biblische Wahrheiten veranschaulichen, das sehr wohl. Also, wenn ich jetzt zum Arzt gehe und der Arzt sagt zu mir, Sie waren schwer krank, aber jetzt sind Sie geheilt. Was bedeutet das in dem Moment? Das bedeutet, ich habe Leben. Genauso ist es auch. Ich bin heil geworden durch das Blut Jesu. Jesus ist für mich gestorben. Aber das Leben gehört eben, das neue Leben gehört dann dazu. Die Auferstehung gehört dazu. Das ist ein wesentlicher Aspekt in diesem Zusammenhang. Kreuz und Auferstehung haben nicht nur einen tröstenden Charakter für uns, auf den werden wir auch noch kommen, sondern sie haben auch einen rettenden Charakter. Ja? Also das Kreuz Jesu bedeutet nicht nur, dass Jesus mit unserer Not mitleidet. Manchmal hört man das so. Ja, das Kreuz bedeutet, Gott leidet mit uns mit. Das stimmt auch. Aber es ist mehr. Das Kreuz rettet mich von meiner Schuld, rettet mich vor dem Gericht Gottes. Das ist mehr. Das Kreuz hat also nicht nur einen tröstenden Charakter, Gott leidet mit uns hier, den Geschöpfen, mit, sondern er hat uns im Kreuz gerettet. Das ist noch etwas ganz anderes. Oder was die Auferstehung Jesu betrifft. Die Auferstehung Jesu bedeutet nicht nur, dass seine Botschaft, die Botschaft von Jesus Christus, in uns vielleicht weiterlebt, die wir gerne an Jesus Christus denken, sondern er ist leibhaftig auferstanden und das bedeutet neues Leben mit Gott. Manchmal wird ja gesagt, Auferstehung, ja, wenn du an Jesus Christus denkst oder wenn er verkündigt wird, dann aufersteht er immer wieder neu. Gut, okay, dann erinnern wir uns an ihn, aber das ist zu wenig. Durch die Auferstehung von Jesus Christus haben wir neues Leben bekommen mit Gott. Das ist entscheidend. Also, Kreuz und Auferstehung Jesu haben nicht nur einen tröstenden Charakter, sondern sie haben einen rettenden Charakter. Das ist sehr wesentlich heute, wenn wir von dem Kreuz und von der Auferstehung Jesu reden. Also, die Auferstehung Jesu hat eine Heilsbedeutung, eine Bedeutung für unsere Rettung vor Gott. Ein weiterer Gedanke, wenn wir über die Auferstehung von Jesus Christus nachdenken. Wenn wir von der Auferstehung Jesu Christi hören, bedeutet das, dass Gott der Vater alles, was Jesus Christus sagte und tat, durch die Auferstehung von Jesus Christus bestätigt hat. Also, wenn Jesus Christus sagt, ich bin die Tür zum Vater, Johannes 10, dann bedeutet das, dass Gott der Vater sagt, ja, das stimmt, und das sagt er dadurch, dass er Jesus Christus von den Toten auferweckt hat. Hätte Jesus gelogen, hätte der Vater ihn nicht auferweckt. Also es wird deutlich, durch die Auferstehung Jesu werden alle seine Worte bestätigt. Ich bin der gute Hirte, wird bestätigt. Ist das nicht schön? Jesus Christus ist wirklich der gute Hirte für mein Leben, der mich führen und leiten möchte. Das hat Gott der Vater bestätigt in der Auferstehung von Jesus Christus. Und er ist nicht nur der gute Hirte, der uns führen und leiten möchte, sondern er ist eben der, der auch sein Leben für uns gelassen hat. Also nicht nur die Worte Jesu werden bestätigt, sondern auch die Werke Jesu werden bestätigt. Und das größte Werk war ja das Werk am Kreuz von Golgatha. Und Gott, der Vater, sagt in der Auferstehung Jesu, das stimmt, das Werk am Kreuz gilt. Ich habe meinen Sohn auferweckt. Und ihn darin eben bestätigt, dass das, was er am Kreuz für die Menschen getan hat, wirklich wahr ist und gilt. Und dass es sich lohnt, an diesen Jesus Christus zu glauben. Jesus Christus ist auferstanden. Und weil er auferstanden ist, bestätigt ihn Gott der Vater in all dem, was er sagte und tat. Wir gehen wieder einen Schritt weiter und schauen uns einen neuen Gedanken an, angelehnt an den vorhergehenden. Jesus hat sich auch zur Bibel geäußert. Jesus hat einmal gesagt, im Blick auf die Schrift, die er ja im Alten Testament vorliegen hatte, Jesus hatte genau dasselbe Alte Testament wie wir heute, nichts anderes. Ja? Er sagt dazu, was die Schrift sagt, ist unumstößlich. Johannes 10, Vers 35b. Was die Schrift sagt, ist unumstößlich. Da hat er ein klares Zeugnis gegeben, was seine Stellung zur Bibel ausmacht. Und ich sage mir, wenn Jesus Christus so eine klare Stellung zur Bibel hat und sagt, das, was da steht, ist unumstößlich, dann will ich als sein Nachfolger keine andere Stellung zur Bibel haben. Jesus Christus hat nicht vom ersten Jesaja gesprochen und vom zweiten Jesaja gesprochen. Jesus Christus hat nicht irgendwelche Dinge vielleicht beim Propheten Daniel in Frage gestellt. Jesus hat im Gegenteil die Schöpfungsgeschichte bestätigt und so weiter. warum sollte ich jetzt anfangen, da irgendwelche Kunststücke zu entwickeln und Dinge in Frage zu stellen? Es ist nicht die Art Jesu. Jesus hat die Bibel bestätigt. Und was macht der Vater in der Auferstehung? Er sagt, es stimmt. Das, was Jesus sagte und tat, ist von mir. Unser Zeugnis von der Schrift ist ein rechtes Zeugnis. Alles gilt, so wie es der Sohn gesagt hat. Die Auferstehung Jesu macht mich froh, wenn ich die Bibel lese. Weil ich weiß, da ist einer, der macht mir vor, wie ich die zu nehmen habe. Jesus Christus. Für ihn war alles Gottes Wort. Punkt. Ein weiterer Gedanke im Blick auf die Auferstehung von Jesus Christus. Wir dürfen im Glauben an Jesus, weil er auferstanden ist, dürfen wir in einer lebendigen Beziehung heute schon mit Jesus Christus leben. Das haben damals schon in der Bibel die Leute erfahren, zum Beispiel Stephanus. Stephanus, der erste Märtyrer, können wir lesen, Apostelgeschichte 7 am Schluss, wo Stephanus noch eine große Rede hält und die Leute schäumen vor Wut, weil er ihnen manches vor Augen hält und dann wird er gesteinigt. Aber in dem Zusammenhang heißt es, Stephanus, aber vom Heiligen Geist erfüllt, blickte jetzt unverwandt zum Himmel hinauf, denn er sah dort die Herrlichkeit Gottes und er sah Jesus, der an Gottes rechter Seite stand. Und er sagte, ich sehe den Himmel offen stehen, rief er. Und ich sehe den Menschensohn, wie er an der rechten Seite Gottes steht. Er erfährt Jesus Christus in dieser Situation in besonderer Weise. Wir werden nicht alle Jesus in besonderer Weise sehen, aber wir dürfen ihn alle erfahren, weil er auferstanden ist. Paulus in einer ähnlichen Situation. Er betet, fast vielleicht auch ein Stück verzweifelt, können wir nachlesen im 2. Korintherbrief, Kapitel 12, können wir das nachlesen, und zwar dort heißt es eben, er betete dreimal zu Gott, dass ihm dieser Pfahl im Fleisch irgendeine Begrenzung, die er bekommen hatte, die ihn hinderte, wir wissen nicht genau mehr, was es war, dass das von ihm genommen würde. Und er betet und betet und betet und nach dem dritten Mal sagt ihm Jesus, lass dir an meiner Gnade genügen, denn meine Kraft ist in den Schwachen mächtig. Er erfährt die Gegenwart Jesu, wenn auch anders, als er sich das vorgestellt hat. Aber er erfährt die Gegenwart Jesu. Am Schluss seines Lebens können wir nachlesen im 2. Timotheusbrief, Kapitel 4. Da schreibt Paulus, müssen wir uns mal vorstellen, ein Mann, der so am Ende seines Lebens ist, missioniert hat, viele Leute zum Glauben gerufen hat, in einer bestimmten Situation sagt er, sie verließen mich alles, aber es sei ihnen nicht zugerechnet. Aber der Herr stand mir bei und stärkte mich. 2. Timotheus 4, Vers 17. Sie haben immer wieder Jesus Christus erlebt. Und so dürfen wir auch Jesus Christus in unserem ganz kleinen Leben erfahren, weil er auferstanden ist, weil er wirklich da ist. Und ich spreche jetzt besonders die Hanne an, wenn sie zu Hause zuhören sollte. Erwin, hört sie zu? Na, dann bin ich zufrieden. Hanne, schön, wenn du zu Hause zuhörst, und auch dem Günther, wenn er zuhört jetzt gerade, wenn ihr jetzt am Dienstag den Termin habt, werdet ihr erfahren, dass Jesus Christus bei euch ist. Er ist auferstanden, er lebt. Und das ist eine ganz wunderbare Tatsache, der wir uns stellen dürfen und wo wir plötzlich ein wenig merken, dass wir als Christen, so wie wir auch immer wieder auch unter den Nöten des Lebens auch leiden und stöhnen, gehört auch irgendwie mit dazu, aber dass wir wissen dürfen, wir sind letztlich unbezwingbar. Wir haben ewiges Leben. Wir dürfen hier und heute Jesus Christus erfahren, so wie die Apostel eben damals in ihrer Zeit, so auch heute genauso. Gemeinschaft Jesu heute erfahren. weil Jesus Christus auferstanden ist. Ein weiterer Gedanke: die Auferstehung Jesu und die Himmelfahrt Jesu, ihr merkt, jetzt werden schon wieder Dinge zusammengepackt, aber sie hatten zur Folge, dass dann Jesus Christus den Heiligen Geist, den er vom Vater bekommen hatte, eben an seine Gemeinde weitergegeben hat. Wir können das nachlesen in der Apostelgeschichte, Kapitel 2, Vers 33, vom Vater bekommen Jesus und gibt ihn weiter an seine Gemeinde. Was bedeutet das? Dieser Geist Gottes ist da, um uns zu trösten. Brauchst du Trost im Moment wegen irgendeiner Sache? Gott ist da in seinem Geist, um dich zu trösten. Das dürfen wir wissen, weil Gott den Heiligen Geist über Jesus Christus, den er auferweckt hat von den Toten, ausgegossen hat. Gott tröstet dich durch seinen Geist. Gott korrigiert uns auch durch seinen Geist. Das ist manchmal nicht so angenehm. Wir lassen uns lieber trösten als korrigieren. Aber gehört auch dazu. Er will ja, dass wir auf der Spur bleiben, dass wir auf dem falschen Weg wieder runterkommen. Er korrigiert uns, aber er schenkt uns auch Kraft. Und wenn wir manchmal über uns selbst vielleicht ein Stück verzweifeln, weil unser Leben noch nicht so ist, wie wir uns das vorstellen, weil wir wissen, da müsste sich das ein und andere noch ändern, dann dürfen wir wissen, der auferstandene Christus hat diesen Geist Gottes ausgegossen, der die Kraft hat, auch unser Leben zu verändern. Wo vielleicht mein Groll, mein Hass oder meine Unversöhnlichkeit Schritt für Schritt überwunden werden können durch den Geist Gottes, weil Jesus Christus auferstanden ist und den Geist Gottes ausgegossen hat. Nun, wie ist es denn mit uns? Was passiert denn, wenn wir einmal sterben werden? Paulus sagt da auch etwas zu, auch im Zusammenhang mit der Auferstehung Jesu. Und zwar im Römerbrief, Kapitel 8, Vers 11. Römerbrief, Kapitel 8, Vers 11, da schreibt Paulus: Nun ist ja der Geist, der in euch wohnt, der Geist dessen, der Jesus von den Toten auferweckt hat. Und weil Gott Christus von den Toten auferweckt hat, wird er auch euren sterblichen Körper durch seinen Geist lebendig machen, der in euch wohnt. Also genau der Geist Gottes, der Jesus Christus von den Toten auferweckt hat. Das Grab war leer. Warum? Weil der Geist Gottes Jesus Christus auferweckt hat. Genau dieser Geist Gottes, der das Unverständliche getan hat, dass jemand, der tot ist, wieder lebendig wird. Dieser Geist Gottes wird in genauso in der Weise, wie er Jesus Christus auferweckt hat, auch uns auferwecken. So sicher wie Jesus Christus auferstanden ist, werden wir auch auferstehen und einen neuen Leib bekommen. Wenn wir jetzt von dieser Erde Abschied nehmen, bevor Jesus wiedergekommen ist, dann sind wir auch schon bei Jesus, wie Paulus das einmal formuliert im Philipperbrief, Kapitel 1, Vers 23. Aber dann werden wir, wenn Jesus einmal wiederkommen wird, auch einen neuen Leib bekommen, einen neuen Körper bekommen. Genauso wie Jesus Christus auch. So wie Jesus Christus auferstanden ist und einen neuen Körper bekommen hat, so werden auch wir auferstehen und einen neuen Körper bekommen durch den gleichen Geist, den der auferstandene Christus auf seine Gemeinde ausgegossen hat. Das bedeutet auch Auferstehung Jesu Christi. Und so kommen wir noch zu einem Gedanken abschließend dazu. Die Auferstehung Jesu ist natürlich die Voraussetzung für seine Wiederkunft. Weil ich weiß, dass Jesus Christus auferstanden ist, wird er auch einmal wiederkommen. Johannes hat das einmal so wunderbar ausgedrückt im 1. Johannesbrief, Kapitel 3, Vers 2. Da schreibt er: Ja, liebe Freunde, wir sind Gottes Kinder. Wir sind es hier und heute schon, schreibt er. Und das ist erst der Anfang. Was darin alles eingeschlossen ist, ist uns vorläufig noch nicht enthüllt. Doch eines wissen wir: Wenn Jesus in seiner Herrlichkeit erscheint, werden wir ihm gleich sein, denn dann werden wir ihn so sehen, wie er wirklich ist. Das ist nicht nur eine Vertröstung, das ist natürlich auch ein Trost für das Zukünftige. Aber es ist nicht nur eine Tröstung für das Zukünftige oder auf das Zukünftige, sondern es ist ein Trost für heute. Wir dürfen heute wissen, dass heute ist nicht alles. Wir leben ja manchmal, ich auch, wir leben manchmal so, als wenn das heute alles wäre. Das heutige Problem, die heutigen Fragen. Heute ist dies und das los und das beschäftigt uns. Ist ja menschlich. Aber die Wiederkunft Jesu aufgrund der Auferstehung Jesu, weil er auferstanden ist, kann er wiederkommen, macht deutlich, unser Leben ist in einen viel weiteren Horizont hineingestellt. Jesus Christus kommt einmal wieder und er wird dann einmal alles neu machen, aber auch alles neu machen. Und wie es dann eben in der Offenbarung heißt, wird es kein Leid und kein Schmerz und kein Geschrei mehr geben. Alles ist neu. Das ist etwas ganz Großartiges. Durch die Auferstehung Jesu darf ich in all den Fragen, die ich heute habe, in all den Dingen, die mich heute bewegen, darf ich wissen, ich bin in einen größeren Horizont hineingestellt. Das, was mich heute bewegt, ist bei allem Respekt der Not und den Fragen, die mich heute bewegen, gegenüber, aber es lässt sich doch relativ gering gegenüber dem, was sich einmal offenbaren wird, wenn Jesus Christus wiederkommen wird. Der auferstandene Herr, er kommt wieder, um seine Gemeinde zu sich zu holen. Und da fällt mir jetzt noch spontan ein Wort ein aus dem Römerbrief, Kapitel 8, Vers 18, wo Paulus sagt, und das ist eines meiner Lieblingsverse, wir halten dafür, dass die Leiden in dieser Zeit nicht ins Gewicht fallen gegenüber der Herrlichkeit, die einmal an uns offenbart werden soll. Ja, ich habe es euch schon immer wieder mal gesagt, ich komme schon mit den Leiden dieser Zeit manchmal nicht ganz klar, die mich sehr bewegen und unruhig machen. Aber jetzt sagt Paulus, die fallen nicht ins Gewicht gegenüber der großen Herrlichkeit, die einmal auf uns zukommen wird, in Christus. Ist das nicht super? Auferstehung, neue Weite, neuer Horizont für ein fragiles, vergängliches Leben in dieser Welt. Jesus Christus ist auferstanden von den Toten. Und das darf uns froh machen. Die Auferstehung Jesu Christi hat eine Bedeutung für unsere Rettung, haben wir festgestellt. Sie gehört unbedingt dazu. Jesus ist leibhaftig auferstanden. Haben wir gemerkt. Die Auferstehung Jesu bedeutet, dass Jesus Christus hier und heute erfahrbar ist als der auferstandene Herr. Ich weiß nicht, was du in der nächsten Woche vor dir hast, aber Jesus Christus ist in dieser deiner Situation, die in der nächsten Woche auf dich zukommt, erfahrbar. Und Jesus Christus eröffnet einen viel größeren Horizont als unser kleines, fragiles Leben hier auf dieser Erde. Er kommt wieder, um etwas ganz Neues zu schaffen, als der auferstandene Herr. Wir dürfen dabei sein, nicht weil wir so großartig sind, sondern weil es eben das Kreuz gibt. Das Kreuz und die Auferstehung Jesu Christi. Amen. Herr Jesus Christus, wir danken dir von ganzem Herzen, dass du nicht im Tod geblieben bist, sondern auferstanden bist. Du hast von dir aus das Leben gegeben und du hast es wieder selbst genommen. Der Vater hat dich auferweckt. Herr, wir bekommen diese ganzen großen Dinge gar nicht so auf die Reihe. Wir danken dir dafür. Und das bedeutet, dass unser Leben eine Perspektive hat. Auferstehung bedeutet Rettung. Auferstehung bedeutet, ich darf dich, Herr Jesus, heute erfahren. Und Auferstehung bedeutet, du stellst unser Leben in einen ewigen Horizont hinein, den wir gar nicht ermessen können. Wir beten dich an. Amen.
Aus 1. Korinther 15: Gott aber sei Dank, der uns den Sieg gibt durch unseren Herrn Jesus Christus. Darum, meine lieben Brüder und Schwestern, seid fest und unerschütterlich und nehmt immer zu in dem Werk des Herrn, denn ihr wisst, dass eure Arbeit nicht vergeblich ist in dem Herrn. Gott aber sei Dank, der uns den Sieg gibt durch unseren Herrn Jesus Christus. Ich wünsche uns allen ein gesegnetes Auferstehungsfest. Amen.